frohe Weihnachten und ho, ho, holy shit, danke für die Filme, die ihr uns beschert habt. Ist nett, dass ihr uns was schenken wolltet. Schenkt uns nächstes Jahr besser nichts mehr. Ihr werdet im Verlaufe des Weihnachtsspecials feststellen, warum das so ist. Wir haben euch die Wahl gelassen und nun haben wir keine andere Wahl. Und wir, das bin ich, der Viktor, und dabei ist noch mein Kollege.
Der Christian aus Lübeck.
Und der Christopher aus Darmstadt.
Und unser wöchentlich auftauchendes Übel, der...
Du hast dich schon vorgestellt, oder?
Ich bin das Übel, das jeden Tag auftaucht.
Ach so, ja, danke. Das ist natürlich sehr, sehr tragisch. Du bist so eine Art russisches Atom-U-Boot. Aber... nein, ich sag auch hallo. Zocki aus Wien ist wieder mal mit dabei heute, aber wahrscheinlich ein bisschen leiser, weil mir meine Stimmbänder immer noch zu schaffen machen. Aber das heißt noch lange nicht, dass man sich nicht richtig beschissene Filme reinziehen kann.
Ihr durftet uns Filme vorschlagen. Es wurde ausgewertet, welche davon dann wirklich drankommen sollten. Und die Top 4 werden wir heute besprechen.
Die Creme de la Creme.
Die Creme de la Creme. Ich hab mir dann gleich eingegriffen aus dem Grund, weil ich ihn gerade erst besprochen habe. Und zwar hat Andreas nicht, ein guter Kumpel von mir, noch, den Film Bailey, ein Freund fürs Leben ausgesucht. Oh. Ich frage mich zurzeit, was ist los, Leute? Alle suchen sich Bailey aus. Denn ich war gerade wieder bei Pantoffelkino, bei Massengeschmack TV. Und bei der Weihnachtssendung hat sich Mario Pires als Film, den er sich gerne zur Weihnachtszeit gönnen möchte, Bailey, ein Freund fürs Leben ausgesucht, den ich jetzt dann tatsächlich das erste Mal auch gesehen habe. Es geht um Bailey, den Hund, der über mehrere Leben zu verfügen scheint. Es beginnt gleich damit, dass er als Hundewelpe aufwacht und eingeschläfert wird. Dann erwacht er wieder als der Hund, den wir den Hauptteil des Films sehen, nämlich also als Bailey, der bei dem 8-jährigen Jungen Ethan aufwächst, der keine leichte Kindheit hat. Sein Vater ist Alkoholiker und auch sonst gibt es mehrere Probleme in seinem Leben. Es ist schwierig, darauf jetzt einzugehen, ohne groß zu spoilern. Irgendwann stirbt auf jeden Fall Bailey, das darf man sagen, und hat eine Wiedergeburt. Als nächstes taucht er als Polizeihündin auf. Irgendwann stirbt auch die und so geht das immer weiter und so weiter. Man fragt sich, also zumindest ging es mir so, ich fragte mich dann die ganze Zeit, was will mir dieser Film erzählen? Weil es wird einem, das kann man sagen, nicht erklärt, warum dieser Hund immer und immer wiedergeboren wird mit seinem Gedächtnis. Also wir hören in der deutschen Fassung Florian David Fitz als Hund, der eben diese Geschichte erzählt. Das ist ganz putzig gemacht, das ist ganz nett. Es ist recht kitschig, aber es hat tatsächlich seine Momente, wie ich sagen muss. Aber was mir fehlt, ist eben eine Erklärung. Es wird nie erklärt, warum das Ganze. Es läuft nachher auf etwas hinaus. Also die letzte Episode mit Dennis Quaid in der Hauptrolle zieht einen Bogen zur ersten Geschichte, den ich jetzt nicht erzählen möchte. Dafür, dass der Film von Lasse Hallström ist, der den traurigsten Hundefilm aller Zeiten gedreht hat, nämlich Hachiko, ist...
Du meinst, den traurigsten Film aller Zeiten geremaked hat?
Ja, also... ja, trotzdem, ich finde tatsächlich diese amerikanische Version, finde ich großartig von Hachiko. Bei Bailey war ich jetzt nicht so berührt. Es gibt ja diese eine Szene, wenn der Hund mal eingeschläfert werden muss, das ist dann recht traurig. Und es gibt auch gegen Ende so ein, zwei Szenen, wo man sagt, ja, das ist jetzt ganz nett, aber dass es jetzt der große Tränendrüsenfilm ist, kann ich nicht behaupten. Für mich war es ein Film, der am Feierabend dahin plätscherte, irgendwann zu Ende war. Es war mit 100 Minuten Laufzeit jetzt nicht allzu langweilig, aber ein wirklich guter Film ist er jetzt auch nicht. Was sagt ihr dazu?
Ja, wenn ich direkt mal einhaken darf. Ich habe mir Bailey tatsächlich dann heute noch am Tag der Aufnahme angeguckt, weil ich wusste gar nichts über den Film. Hab auch bewusst vorher nicht irgendwie in Wikipedia reingeguckt oder so. Und ja, dann fing der Film an, ne? Und wie du sagtest, man sieht halt die Geschichte von dem kleinen Jungen, der den Hund ja erstmal rettet. Das darf man verraten. Quasi vorm Hitzetod.
Ja, stimmt.
Und daraufhin entsteht halt eine Freundschaft zwischen dem Hund und dem Jungen. Und der Junge hat kein leichtes Leben, was auch im Verlaufe der ersten Geschichte immer schlimmer wird. Und halt damit endet das Bailey dann halt eingeschläfert wird, aufgrund eines Nierenversagens, aufgrund von Altersschwäche, würde ich mal schätzen.
Mhm.
Ne? Und dann wird er ja wiedergeboren und das deutet man uns ja direkt am Anfang an. Ich muss sagen, die ersten 45 Minuten, die erste Geschichte, die haben mich auch richtig interessiert, aus dem Grund, weil man lernt den Charakter kennen, man lernt viel über die Hauptcharaktere kennen, die später auch im Film wieder auftauchen, in der letzten Geschichte. Und das war alles ganz interessant. Und auch, man lernt den Hund sehr gut kennen, wie der Hund tickt. Aber es gab direkt ein paar Probleme für mich. Die erste halbe Stunde ist der Film sehr auf Comedy aufgebaut. Der Hund richtet allerlei Chaos an und, weiß ich nicht, lässt im Auto einen fahren, dann räumt er den Essenstisch ab, haut die Frau vom Chef von Ethans Vater ins Essen und ist ja alles ganz witzig und plötzlich wird der Film dann bitterernst.
Ja, allerdings.
Und ich hab da gesessen und mir gedacht, da ist kein Übergang. Das war so abgehackt. Ja, also ich hatte dann aber das Problem, dass mir ab der zweiten Geschichte dann auch alles am Arsch vorbeiging irgendwie. Weil die Geschichten sind zwar, gerade die zweite Geschichte fand ich dann doch gegen Ende sehr emotional erzählt. Die hat auch ihre Wirkung irgendwo nicht verfehlt. Aber es hat keinen interessiert, was mit den Charakteren passiert und was mit dem Hund passiert, weil man wusste, was mit dem Hund passiert.
Ja.
Und die Charaktere, die werden einem nicht vorgestellt, die sich diesen Hund halten. Man kriegt Ausschnitte aus diesem Leben mit, bemerkt irgendwo, dass der Hund das Leben irgendwo beeinflusst von den Leuten. Gut, das haben sie dann in der nächsten Geschichte ein bisschen interessanter erzählt, aber im Prinzip war es auch wurscht. Weil man wusste eigentlich, worauf der Film hinaus möchte. Und das kommt dann am Ende auch so. Und was mich halt stört, ist dieses, diese Geschichten zwischendurch, die wirklich total belanglos sind. Und dass man einfach keinen durchgängigen Ton in dem Film gefunden hat. Mal ist er traurig, mal ist er sehr ernst, mal ist er witzig, dann ist er schon wieder fast albern an manchen Stellen. Und ich verstehe, was man uns damit sagen möchte mit dieser Geschichte. Ja, das verstehe ich. Das sagt der Hund ja am Ende auch selbst, worum es geht, ne? Dass man einfach,
ja, genau,
dass man leben soll, dass man Spaß
jetzt
haben soll.
Jetzt spoilerst du ab.
Das ist so, ich spoilere doch nicht die Geschichte. Ich sag doch nicht, was passiert.
Ja.
Ne? So,
da gibt's ja auch nicht viel zu spoilern.
Das ist das Problem. Ja,
der Hund erzählt uns ja, worauf es ankommt am Ende. Aber ich hab mich gefragt, hör mal, wozu? Wozu? Ja. Ich meine, das ist was.
Sag ich.
Nee. Also,
nee, es fehlt jegliche Erklärung, das stimmt.
Ja.
Also es ist, ich fand es nett belanglos. Ja, nett belanglos.
Ja. Den kann man mal gucken, aber wenn man ihn dann mal gesehen hat, packt man den auch 10 Jahre nicht mehr an.
Das stimmt allerdings.
Ja. Der kam mir teilweise vor, ich vergleiche den jetzt mal mit einem Forrest Gump. Es wird uns eine Lebensgeschichte erzählt, nur bei Forrest Gump hatte das Ganze noch einen Sinn.
Ja, das stimmt.
Ne? Und also hier und im Prinzip ist der Hund hier Forrest Gump in dem Fall.
Forrest Gump,
ja, der seine Jenny sucht, weißt du, so im Prinzip ist es nichts anderes. So,
Herr Feldmann.
Also ich habe Bailey am Montag gesehen. Dem, was Victor gesagt hat, ist eigentlich nicht mehr viel hinzuzufügen, weil ich fand den Film auch nett belanglos. Das liegt vor allem daran, ich finde eigentlich als so von der Story her, wenn man Story nennen kann, das Thema mit dem Hund und dann dem Jungen vom Anfang, eigentlich ganz warmherzig. Eigentlich kann man sowas nicht scheiße finden. Aber Victor hat schon recht, in der Mitte diese zwei Nebenepisoden, bis wir dann wieder den Bogen zum Anfang schlagen, sind so belanglos und die funktionieren halt auch einfach nicht.
Ja.
Weil es ist schon richtig, die Figuren um den Hund herum werden überhaupt nicht beleuchtet. Das passiert alles so nebenbei. Das wird nebenbei einfach abgehandelt. Da kommt halt weder Spannung auf und noch richtige Emotionalität, weil du halt die Figuren einfach nicht richtig kennenlernst. Und ich muss ganz ehrlich sagen, in der letzten Episode, die mit Dennis Quaid, es ist so platt konstruiert, wenn ihr mal drauf achtet.
Ja, klar, es ist 0815
ja.
Hollywood-Scheiß.
Also ich will es nicht dem Zuschauer, der jetzt sagt, boah, ich will mir diesen Film unbedingt ansehen, den will ich nichts vorwegnehmen, aber allein das Ding mit Dennis Quaid und der Frau, mehr will ich ja nicht sagen, das ist so an den Haaren herbeigezogen. Also habe ich wirklich so vom Film gesessen und dachte so, what?
Ja, da hast du recht. Genauso wie bei den Polizisten, das ist viel zu knapp erzählt,
ja,
das ist auch richtig.
Was soll das, ja? Und klar, also ich muss schon ganz ehrlich sagen, der Moment, dieser finale Moment am Ende mit Dennis Quaid und mit dem Hund, der hat mich doch dann schon ein bisschen berührt, ja?
Ja, aber er war auch vorauszusehen.
Ja, natürlich war er vorauszusehen, aber es war süß gemacht, ja?
Ja.
Der Film, und der Film, ich meine, wenn du Lasse Hallström kennst, weißt du, was auf dich zukommt. Der macht ja nur so seichte Kitsch-Sachen. Sowas wie, ja, wie Safe Haven zum Beispiel und so.
Er hat ja auch Gilbert Grape mit dem behinderten Leonardo DiCaprio gemacht. Apropos behindert, Zocki. Wie findest du den Film?
Die Überleitung ist sogar noch besser als du glaubst, weil in den letzten Monaten habe ich so oft gehört, ich schaue aus wie Leonardo DiCaprio.
Na Mensch. Ja,
meine Reaktion war so ähnlich wie du. Nein, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte, nachdem ich den Film gesehen habe, so ungefähr dieselbe Reaktion wie auf diese ganzen Videos auf YouTube, wo Leute diese Tide Pods, diese Spülmittel-Waschmaschinenteile fressen. The fuck did I just watch? Weil ganz ehrlich, ein
es gibt
Film
Leute,
war
die
das
Spülmittel-Tabs
nicht.
Essen?
Ja, ja.
Ja, ja.
Also gab. Man muss das da schon in der Vergangenheit
reden. Die Leute gab es mal, ja. Ja,
ich wollte gerade sagen, die kann es ja nicht weg.
Von innen heraus aufgelöst haben, was dann auch irgendwie wieder vorbei ist. Also diese Spülmaschinen-Tabs, die haben zumindest einen Vorteil, man braucht keinen zweiten und dritten Gang vorbereiten. Aber ich muss echt sagen, ich meine, was ist das für eine unerträgliche Kitschsoße, wo man nicht einmal die Flohbeutel-Klischees richtig hat? Katzen sind die Viecher mit den neuen Leben, nicht Hunde.
Ja, aber der Hund ist der beste Freund.
Und ich habe wirklich diesen Wiedergeburtsscheiß schon in der ersten Geschichte. Für mich kommt der Film, ich meine, es ist einerseits ein bisschen so ein Episodenfilm, aber für mich kommt es nicht irgendwie vor wie ein durchkalkulierter Episodenfilm, sondern ein Film, der eine Geschichte erzählt und dann ist man darauf, oh fuck, das geht sich von der Zeit her nicht aus.
Und ist dir mal aufgefallen, dass dieser Hund immer in derselben Stadt wiedergeboren wird?
Das ist was für ein toller Zufall, ne?
Ja,
das
ja.
Das ist wirklich der allergrößte Schwachsinn. Ich meine, man muss ja tatsächlich sagen, der Regisseur Lasse Hallström, der liebt's ja in seinen Filmen, Hunde umzubringen. Aber normalerweise hat er zumindest den Anstand, sich pro Film auf einen Hund zu beschränken. Für alle, die den nicht gecheckt haben, es geht um Hachiko, Gesundheit, wo er zuerst quasi Richard Gere sterben hat lassen und dann in einer eineinhalbstündigen Qual den Hund und sämtliche Zuschauer.
Und das ist ein ganz toller Film.
Es ist wirklich ein ganz toller Film. Es ist, glaube ich, der einzige jugendfreie Film, bei dem der Grischi regelmäßig neue Taschentücher kaufen muss.
Moment mal.
Aber wo wir gerade bei absolut platten Witzen sind, kann man ja sagen, du Papi, der Wasserhahn geht nicht zu. Ja, dann lasse halt Ström.
Wow.
Yeah, give me that.
Also, ach, herrlich.
Können wir ja nicht so Konservenapplaus einspielen?
das werde ich. Ich werde an der Stelle so einen Konservenlacher einspielen.
Ja, an der Stelle wäre jetzt ein bisschen besser.
Ja, genau.
Ich meine, er hatte schon 1985 den Film gemacht, Mein Leben als Hund. Offensichtlich ist er auch ein paar Mal wiedergeboren worden.
Ja gut, aber ich meine, es ist ja okay, dass er das mit dem Hund macht. Hunde sind einfach die beliebten Tiere.
Es ist okay, dass er das mit dem Hund macht?
Nein. Nein, so habe ich es nicht gemeint. Ich meine,
dann hättest du Bailey aber sagen können, bitte lasst mich sterben.
Warum liegt dann da Katzenstreu?
Es ist ja nachvollziehbar, dass der Hund der Protagonist in so einem Film ist. Ja, das ist ein typisches Cash-In für Produzenten, um Leuten auf die Tränendrüse zu drücken.
Das ist ja das Problem, das funktioniert in dem Fall nicht, weil du fangst einmal an, ja, und ich spoilere jetzt auch ein bisschen was, die Anfangsszene von dem Film ist einfach, ach übrigens, ich bin ein Hund. Ach übrigens, ich war ein Hund. Und dann und dann kommt diese Hauptepisode und denkst, ach so, der ist jetzt gerade gestorben. Wir haben einen Kinderfilm quasi und in den ersten 5 Minuten stirbt ein Hund. Das wird interessant.
Die zeigen dir ein zuckersüßes Hundewelpenbaby, ja,
und dann schlachten sie
und dann batsch tot.
Ja, dass das von diesen Tierfängern weggecatcht wird oder so.
Ja, das dauert keine 2 Minuten. Ne?
Es klingt nach den ersten 5 Minuten von einem Uwe Boll-Film, aber eben nur darauf wartet, dass sie dann einen Pelz draus machen.
Uwe hätte es halt auch konsequent durchgezogen bis zum Ende.
Ja,
Ja, aber das Problem ist, es ist ja ganz eindeutig, dass die Geschichte, die dann kommt mit diesem Ethan, die Hauptgeschichte des Films ist.
Und die ist ja eigentlich ganz drollig.
Die ist auch ganz, ich würde sagen, okay, es war halt tatsächlich ein Film, und da war ich so wie Leute, die ich absolut hasse. Es war ein Film, ich bin 1,5 Stunden vor dem Fernseher gesessen, mit dem Handy in der einen Hand, mit dem Tablet in der anderen Hand, habe mal da geschaut, dann habe ich irgendwelche WhatsApp-Nachrichten geschrieben, dann habe ich wieder auf den Bildschirm geschaut, und ich habe nie etwas verpasst.
Ja, so ging es mir auch.
Es war einfach seichte Unterhaltung, aber wirklich in dem Sinne, dass ich mir nachher dachte, okay, ganz ehrlich, wenn ich mir jetzt Sharknado 6 angeschaut hätte, wäre mir Zeit sinnvoller investiert. Es war einfach gar nichts.
Naja, Sharknado 6 ist noch schlechter.
Ja, gut, ich sag mal so, was ich dem Film zugute halte, sind ein paar gute Gags, gerade in der Anfangsphase.
Aber das sind nicht mal wirklich Gags.
Also ich fand es zum Beispiel klasse, als dass ich gedacht habe, hör mal, irgendwie ist die Katze verschwunden, ah, da ist sie ja, und gräbt die dann aus, fand ich schon.
Ja, das war ganz witzig.
Ja, das war nett.
Das war nett, ja.
Aber das ist, da habe ich doch sehr gelacht.
Aber ich finde, es ist nie so auf Gag getrimmt. Nein. Also es wirkt nie so wie als hätte jemand gesagt, oh, da machen wir jetzt mal einen Witz.
Naja. Ja, aber die Frage ist, auf was ist es getrimmt? Weil es ist einfach ein Film, der erzählt, okay, mehrere Hunde leben. Und ich sitze davor und denke mir, okay, und warum zum Teufel soll mich das jetzt interessieren?
Und glaubt uns, liebe Hörer, es wird jetzt nur noch schlimmer.
Die Qualitätskurve geht konsequent nach unten.
Nein. Ich hab noch eine Sache, die vielleicht tatsächlich interessant ist. Wir haben nämlich empfohlen bekommen, die allererste deutsche VHS-Kassette zu Geschichten aus der Gruft, und haben uns da dann mehr oder weniger die Folge ausgesucht, um die es nämlich eigentlich geht, im Original in All Through the House, die quasi Weihnachts-Slasher-Episode von Geschichten aus der Gruft, die zweite Folge der ersten Staffel. Interessant, das Drehbuch stammt von Fred Decker, den die meisten wahrscheinlich kennen von den Monster Busters oder von Die Nacht der Creeps oder ganz besonders toll von Robocop 3.
Oder Predator Upgrade.
Es war eher kein wirkliches Upgrade.
Predator Downgrade.
Das ist genauso, wie wenn das Mädel sagt, du Papa, ich habe jetzt einen neuen Freund, der scheißt sich nur mehr jeden dritten Tag ein. Ist wahrscheinlich auch nicht das Upgrade, auf das man sich freut. Regie Robert Zemeckis, braucht man, glaube ich, nichts mehr dazu sagen. Ich muss auch zugeben, wie ich mir die Folge jetzt nochmal angeschaut habe, also grundsätzlich einmal die Geschichte, es ist quasi, eine Frau ist in einem Haus unterwegs und in derselben Gegend gibt es einen Wahnsinnigen im Santa Claus-Kostüm, der, also mehr will ich schon gar nicht mehr spoilern. Also es ist die Handlung eigentlich wahnsinnig dünn, es ist ein klassischer Slasher, es ist mehr oder weniger so, ich nenne das immer das, diese klaustrophobische Gefangenheit in der Weite, so wie bei Alien, weil sie eigentlich überall hingehen kann, aber trotzdem mehr oder weniger in diesem Haus gefangen ist, und so ein bisschen malträtiert und verfolgt wird eben von diesem Killer. Und das Ganze ist wirklich aufgezogen wie ein klassischer Slasher. Und ich muss aber sagen, wie ich die Folge das erste Mal gesehen habe, war sie für mich eine der unleibendsten Geschichten aus der Gruft. Weil es ist einfach genau das, was ich gesagt habe. Es ist einfach ein Slasher. Einer, von dem es Tausende gibt. Aber halt in dem Fall einer, der 22 Minuten dauert, zwar ziemlich nett und dynamisch inszeniert ist, aber nicht das hat, was ich bei Geschichten aus der Gruft liebe, nämlich diese bösartigen Twist-Endings. Also für mich ist das absolute Durchschnittskost. Ich weiß nicht, ich mag die Geschichten aus der Gruft, aber ich bin dann immer wieder enttäuscht, wenn ich Namen wie Decker oder Zemeckis bei solchen Sachen assoziiert sehe, die für mich einfach, ja, ist ganz nett zum Anschauen.
Aber da hast du echt recht, weil ich habe auch im Vorspann hier Fred Decker Drehbuch und Robert Zemeckis die Regie. Und dann habe ich mir auch wirklich erwartet, oh, das könnte jetzt aber was Cooles werden. Bei 22 Minuten Laufzeit, dann denkt man, das, ne, könnte kompakte Unterhaltung werden. Aber ich war dann auch am Ende, ist eher wie du gestimmt. Also es war okay, es war nett. Aber jetzt so der ganz große Bringer war es jetzt nicht. Also ich habe immer die letzten paar Minuten habe ich drauf gewartet, dass da jetzt noch was kommt. Dass du jetzt auch irgendwie, wie du gesagt hast, dieser Twist, von dem die Tales from the Crypt immer gelebt haben, dieser fiese schwarze Humor und diese Twists. Aber da kam nichts. Und das, das fand ich so ein bisschen schade, weil da, da wäre mehr drin gewesen auf jeden Fall. Hätte man mit dem Setting und mit der Prämisse hätte man viel mehr machen können als das, was sie draus gemacht haben. Es ist wirklich dynamisch inszeniert. Es sieht ganz cool aus. Ich fand den Anfang ganz cool, wenn er da so auf dem Sofa sitzt und sie ihm dann den Schuhhaken in den Kopf haut. Das war echt in Ordnung. Aber dann so gegen Ende, die Folge war vorbei, ich dachte, ja, gut, da hätte ich mir jetzt auch nochmal Silent Night Deadly Night angucken können.
Oder Silent Night Deadly Night 2, was, womit du nämlich gleichzeitig den ersten Teil siehst und wahnsinnig Spaß hast.
Ja, toller Film, der zweite. Victor?
Ja, ich fand die Episode eher, muss ich sagen, dämlich. Aus dem Grund, unsere Protagonistin, die macht ja alles falsch, was man in so einer Situation falsch machen kann. Es gibt da, ich will jetzt nicht spoilern, es gibt da diese eine Szene, da ist sie eingeschlossen, weil ihr die Klinke auseinanderbröselt.
Kevin, zu und, blöd, um das Haus zu verlassen.
Und sie versucht, diese Tür einzutreten, was bei einer amerikanischen Tür eigentlich kein Problem sein sollte. Aber statt sie durch das Fenster rausklettert, was sie einfach nur hochschieben müsste, um da rauszuklettern, hämmert sie gegen die Tür, kriegt die im letzten Moment auf und dann ist es schon zu spät. Und auch am Ende der Episode, da steht sie da und schreit. Sie könnte weglaufen. Tut sie nicht. Ja. Sie steht da und schreit. Ich meine, die ist blond, die Frau. Ich glaube, die war blond, ne?
Ja, die war blond.
Ja, das war auch voll Klischee erfüllt irgendwie. Na, mich hat diese ganze, mich hat die Frau in dieser Episode tierisch genervt. Und ich hatte mir auch viel mehr versprochen. Es war im Prinzip so ein so zwei Seiten aus einem Drehbuch von einem Slasher-Film.
Das stimmt.
Und dann noch nicht mal besonders spannend umgesetzt und auch noch mit einigen Logiklücken, wo man nicht versteht, wo liegt er jetzt, warum liegt er nicht mehr da, wo ist er überhaupt? Gut, wir müssen ein bisschen spoilern, sonst können wir über diese Dämlichkeit dieser Episode nicht sprechen.
Ja, rede.
Sie ruft die Polizei. Ja?
Ja,
ja.
Die Polizei sagt, wir sind sofort da. Und dann läuft diese Episode noch 10 Minuten. Wie lang braucht die Polizei, wenn eine sagt, hier ist ein Killer in meinem Haus, um zu jemandem hinzukommen?
Du hast aber auch schon einmal von DHL eine Benachrichtigung bekommen, ihr Paket kommt am Montag,
ja, Moment,
oder?
Wir sind hier, ich bin hier in Deutschland, hier funktioniert das mit DHL eigentlich ganz gut, wir sind hier nicht in Österreich. aber das macht doch keinen Sinn, sie ruft an und sagt, ich habe einen Killer im Haus, der Böse, der entflohen ist aus der Irrenanstalt, ja, wir kommen sofort. Und dann läuft die Episode noch 10 Minuten und keiner kommt, noch nicht mal am Ende der Episode ist die Polizei da.
Ja, die müssen doch erstmal ihre Donuts aufessen, hallo.
Die müssen doch erstmal bei den anderen Häusern vorbeigehen. Also sie sagen doch sogar irgendwie am Telefon, ja, wir schicken jetzt eh mal ein paar Polizisten rum zu allen Häusern, die sollen mal nachfragen. Wo ich mir denke, ja, haben die nichts Besseres zu tun, also sollten die vielleicht nicht mal ein bisschen auf den Straßen rumgucken, als jedes einzelne Haus nacheinander abzuklappern.
Ja, also kurz und knapp, es war eigentlich eine der schlechtesten Tales from the Crypt-Episoden, die ich je gesehen habe.
Also so mies fand ich es jetzt nicht.
Doch,
oh, da gab es später noch viel, viel belanglosere.
Ja, ich rede nicht von den letzten Staffeln, wo sie ein bisschen handzahm geworden sind.
Die ersten drei Staffeln, weil ich bin nämlich heuer lustigerweise alle Folgen gesehen von allen 7 Staffeln. Also die ersten 3 Staffeln sind echt gut. Und da ist nämlich dann tatsächlich fast jede Folge gut und es gibt fast keine schlechte. Und dann ist es genau umgekehrt. Ab Staffel 4 sind fast alle schlecht und es gibt kaum eine gute.
Yep.
Ja, das stimmt.
Ich fand immer die Zeichentrick-Variante ganz.
Die war geil.
Ganz
die
nett.
War richtig geil, ja?
Ja, als Kind fand ich die total super.
Das stimmt.
Christian.
Ja. Darf ich jetzt zu Wort kommen? Sehr gut. Ja. Also die Frau ist übrigens, wollte ich kurz noch sagen, Mary Ellen Trainer. Die kennen wir alle.
Die singt momentan, oder?
Was denn?
Das ist Megan Trainer.
Ach so.
Die kennen wir alle zum Beispiel aus den Lethal Weapon Filmen.
Stimmt.
Ja.
Ich wusste doch, ich kenne die.
Die ständig genervte Polizeipsychologin.
Ja, hier.
Die von Riggs immer verarscht wird. Oder wir kennen sie aus Stirb langsam. Sie ist generell bei den Joel Silver Produktionen immer in kleinen Nebenrollen aufgetaucht damals. Stirb langsam war sie die TV-Moderatorin. Sie war also immer wieder dabei. Das hier ist ja auch eine Joel Silver-Produktion. Und wir haben Marshall Bell als Ehemann. Den kennt man ja auch aus ganz vielen Horrorfilmen. Und Larry Drake als Santa Claus. Den guten alten Larry Drake. Aber die Folge ist tatsächlich, ich habe sie damals ja auch schon auf Video gesehen, als es dann als im Horrorkabinett, das wurde sich ja gewünscht, als das neu rauskam. Ich wusste nicht, was es war zu dem Zeitpunkt, weil Tales from the Crypt gab es zu dem Zeitpunkt in Deutschland so nicht, nur eben diese VHS-Veröffentlichung. Und da sind ja 3 Folgen drauf. Die erste mit William Sadler als Henker. Die war auch ganz, die war damals ganz nett, hat aber auch ein total vorhersehbares Ende. Und dann, und die letzte ist eben die mit dem Typen, der, ich weiß nicht, wie oft sterben kann. Und sich quasi am Ende verzählt. So, was auch komplett vorhersehbar war. Also, ich fand die Folgen immer nur ganz nett. Also auch die richtig guten Folgen habe ich mir einmal angeguckt und dachte, ja, ich werde sie mir nie wieder angucken. Und ich habe sie mir jetzt hier nochmal angeguckt. Und ja, also, hat die Zeit auch nicht gut überstanden, ne?
Ich finde, das größte Problem ist einfach, am Anfang machen sie das so auf mit hier, sie bringt ihren Mann um und dann kommt hier diese Killer-Center-Nummer dazu. Und ich finde, die machen nichts draus.
Nee, machen sie auch nicht.
Die machen nichts draus. Sie lassen das mit dem Ehemann einfach links liegen und konzentrieren sich auf diese generische Slasher-Nummer. Und, ja. Und dafür, denke ich, waren halt auch die frühen 90er oder späten 80er, je nachdem, weiß gar nicht mehr, wann es entstanden ist. War das späte 80er noch?
Das war späte 80er.
Ich denke, für späte 80er war das halt einfach echt schon zu spät.
Also das war also sehr späte 80er, weil die erste Staffel ist von 89.
Okay.
Aber es war noch 80er tatsächlich. Ja, war es auch. Also ich habe.
Da waren halt auch Slasher schon tot.
Ja, die waren
schon tot.
Das stimmt. Aber es war ja nett, dass sie versucht haben, das Genre aufrechtzuerhalten mit solchen Sachen. Aber es hat mich immer ganz nett für 22 Minuten unterhalten, aber mehr war es dann auch nicht. Also ich hatte nie das Verlangen, dass ich muss diese Episode unbedingt nochmal gucken, die war jetzt so toll. Hatte ich nie bei der ganzen Serie.
Ja, aber die war ein netter Zeitvertreib halt, ne?
Ja, genau, das war's. Aber es gibt ja auch schlimmere Fernsehproduktionen, also wesentlich schlimmere Fernsehproduktionen.
Oh ja.
Also Fernsehproduktionen, bei denen einem wirklich der Brechdurchfall so weit nach oben rutscht, dass man ihn auskotzt.
Das ist eine perfekte Überleitung.
Ja. Ja. Gut, dann wollen wir das Kind mal schaukeln oder auch nicht. Wir steigen jetzt ein mit einem Film, der uns netterweise vorgeschlagen worden ist. Von wem weiß ich nicht mehr, aber das ist in dem Moment auch besser.
Das finden wir noch raus.
Ich meine, ich hatte den Film zu dem Zeitpunkt schon gesehen, ich wusste also, was mich erwartet, aber ich musste meine Erinnerungen halt heute auffrischen für den Podcast. Jason Dark ist in Deutschland einer der bekanntesten Heftromanautoren, würde ich sagen, der schon seit den 70er Jahren seine Figur, den britischen, ja, Scotland Yard Inspektor John Sinclair, auf Dämonenjagd, auf Vampirjagd, auf Mumienjagd, auf Zombiejagd schickt. Und da dachte sich gegen Ende der 90er, 97, was glaube ich, dachte sich RTL, natürlich, die Sendeanstalt, die man mit Horrorproduktionen beauftragen sollte.
Das finde ich schon, weil wenn ich mir das anschaue, was die am Nachmittag senden, die kennen sich damit aus.
Ja, das stimmt.
Da ging man hin und sagte, hey, die Dämonenhochzeit war eine richtig tolle Folge von John Sinclair. Warum setzen wir die nicht filmisch um? Vorher möchte ich anmerken, ich habe neulich ein Interview gesehen mit Helmut Rellergert, also mit Jason Dark, aus dem Jahr 2018 sogar. Da wurde er dann gefragt, ja, was halten Sie denn von den Verfilmungen? Und sein einziger Kommentar war, nee, das war ja alles scheiße.
damit haben wir es eigentlich besprochen und können zum nächsten Film kommen.
Okay, nein, also wie gesagt, 1997 hatte ich mich schon gefreut, weil ich kannte die John Sinclair Hefte und Hörspiele. Ich hatte hunderte Heftromane zu Hause. Ich hatte etliche Hörspiele vom Tonstudio Braun damals noch. Da gab es die neue Edition noch nicht, hatte ich in der Sammlung. Ja, die sind auch trashig, aber ich war nicht auf das vorbereitet, was mich hier erwartet. Kurz zur Story. So, John Sinclair arbeitet ja bekanntlich in London und ist da der Ermittler für übernatürliche Fälle. Und ausgerechnet im Hyde Park in London bricht eine waschechte Kölnerin zusammen. Und was seltsam ist und schnell geklärt werden kann, ist, dass diese Leute nicht wirklich tot sind, denn das Blut gerinnt nicht, wenn sie gestorben sind. Und ja, dann haben wir die erste lebende Tote des Films, die ein Gerichtsmediziner umbringt.
Das ist so eine tolle Szene.
Dabei muss man aber sagen, lebende Tote sieht eher aus wie eine Frau, die schlecht gefrühstückt hat. Also es hat jetzt nichts mit tollem Zombie-Make-up oder so.
Das eine schließt ja das andere auch nicht aus.
Ja, sie musste ja noch frühstücken. Dafür musste ja dann erstmal jemand getötet werden. Stimmt auch wieder. Ne? Auf jeden Fall. Irgendwann geht's dann nach Köln, weil da muss man ja nun mal ermitteln, weil da ist es passiert und dann trifft sich John Sinclair mit einem Pater Ignatius, der ihm eröffnet, dass der schwarze Tod, das ist übrigens eine der Hauptwidersacher in der John Sinclair-Reihe, eigentlich ein total vielschichtiger und interessanter Charakter.
Ja, hier besonders.
Der in diesem Film aber, besonders wenn er dann animiert um die Ecke kommt, aussieht wie ein Grafikfehler aus einem Computerspiel der 90er Jahre.
Super.
Und ja. Ja, auf jeden Fall, der schwarze Tod hatte irgendwann mal vor, den Kölner Dom zu zerstören, indem er dort eine Dämonenhochzeit abhält. Und, ja gut, okay, das ist jetzt erstmal die Rahmenhandlung, ja, okay, das ist der grobe Rahmen, aber John Sinclair bekommt es dann natürlich mit dem schwarzen Tod und er trifft auf Studenten, was auch sehr geil ist. Wusstet ihr, dass in Köln ein Berg ist, von dem aus man den Kölner Dom sieht, wo ein Friedhof und eine Burg steht?
Also, ja, ja, also ich mein, warst du noch nie da?
Also ich meine, letztens, als ich in Köln war, vielleicht, die Burg steht ja nicht mehr und der Dom auch nicht mehr wirklich, wenn man dem Film glauben darf. Ja, auf jeden Fall ist die Story so banal. Er rennt eigentlich nur durch die Gegend, versucht den schwarzen Tod zu finden. Mein Highlight ist übrigens dabei Thierry van Verwecke, der eigentlich ein guter Schauspieler war, er lebt ja auch nicht mehr, der Victor Gonzoir spielt.
Das ist ganz schlimm.
Der irgendwo die rechte Hand des schwarzen Todes zu sein scheint. Dabei muss man sagen, der hat mich in Filmen überzeugt. Zum Beispiel in Knockin' on Heaven's Door war als Gangster super.
Ja, da, aber nicht in dem, aber nicht in dem.
Aber was ihn in dem Film geritten hat, also ich meine, das kann doch nur so ein Payjob gewesen sein. Auf jeden Fall.
Das kann es für alle nur gewesen sein, oder?
Ne? Auf jeden Fall bekommen wir es häufiger mit, dann diesen lebenden Toten zu tun. Was sehr geil ist, wenn John Sinclair sein Kreuz, das eine ganz zentrale Rolle bei John Sinclair spielt, weil das ist ein Kreuz, mit dem er gegen Dämonen kämpft. Das wird in den Heftromanen immer beschrieben als schönes Kreuz mit grellem Licht. Und dann haben wir hier ein goldenes Plastikkreuz mit kleinen blinkenden Birnchen drin.
Und es sieht halt auch original aus wie Plastik.
Aber das wirkt auch nur deswegen so, weil John Sinclair, du weißt, der blonde, bläuäugige Dämonenjäger. Warte mal.
Ja.
Genau.
Darauf wäre ich noch gekommen. John Sinclair wird immer als groß und blond und muskulös beschrieben. Was wir hier bekommen ist, okay, groß mag ich noch durchgehen lassen, dann aber eher schlaksig und dunkelhaarig, was jetzt noch nicht mal so schlimm wäre, aber Florian Fitz, der spricht seinen Text, als würde er von einem Blatt ablesen. Hier ist mein Kreuz, du böser Dämon, ich werde dich in die Hölle schicken. Aber die reden ja auch alle so, das kommt ja noch hinzu, aber es ist auch ja, es ist halt wirklich unter Soap-Niveau, was da gespielt wird. Mein Highlight ist dann aber, nachdem er dann natürlich Spuren sammelt, Dämonen killt, beziehungsweise Untote killt, den schwarzen Dämon dann auf die, dem schwarzen Tod auf die Schliche kommt, dann explodiert der Kölner Dom.
Das ist geil. Und das unten fahrt so gemütlich ein Schiff vorbei. Lalala.
Und, das Geile ist ja noch, damit hört's nicht auf. Nein, wenn man denkt, der Dom fliegt in die Luft. Jetzt ist der Film, es gibt noch einen Exorzismus.
Ja.
Und er versucht, diese Studentin zu retten, die in der Sache mit drin hängt, weil das hat natürlich mit, wir haben böse Hulu-Hulu-Formeln gesprochen zu tun. Wie sollte es auch anders sein? Auf jeden Fall kann er den schwarzen Tod besiegen und der schwört Rache. Die Rache gab's dann später in Form einer Serie, die minimal besser war, aber immer noch scheiße. Aber darum soll's heute nicht gehen. Ich sag
und die
kurz,
Serie war aber auch so erfolgreich, dass sie nach 8 Folgen abgebrochen wurde.
Die hab ich als DVD-Box hier, die gucke ich sogar ab und zu, weil die noch irgendwo echt trashig Spaß macht an ein paar Stellen.
Ne, aber da sieht das Kreuz ja noch schlimmer aus. Das sieht ja aus wie von aus der Behinderten.
Ja, aber da haben sie zumindest Schauspieler, die Schauspielern können zum Teil. Ja. Also das ist der Vorteil. Und wenn man Ralf Richter als Dämon sieht, ist alles vorbei.
Das ist geil.
Ja, das ist geil. Vor allem wenn er dann, na gut, da kommen wir leider nicht drauf. Wir müssen über diesen Film sprechen. Und ja, ich sag dazu abschließend das, was Jason Dark selbst gesagt hat, ja, war alles Scheiße, ne?
Ja, ich muss aber gleich sagen, wo du jetzt schon so wahnsinnig viel drüber gesprochen hast, was beschissen ist an dem Film. Das Lustige ist, die schlimmste Szene hast du noch gar nicht angesprochen, weil ich muss dazu sagen, ich muss jetzt ein bisschen in der Zeit zurückreisen. Weißt, 1997 in Amerika kommt Buffy bei uns. Das. Und ich war damals wirklich, wie ich den Film das erste Mal gesehen habe, war ich riesengroßer John Sinclair-Fan. Ich hatte fast alle Hefte, ich hatte alles gelesen, ich habe alles verschlungen. Ich habe mich tatsächlich urgefreut, dass dieser Film, von dem ich damals ja schon wusste, dass es ihn gibt, weil es war, keine Ahnung, 97 war ich 9, da habe ich noch nicht John Sinclair gelesen. Das muss irgendwann so Anfang 2000 gewesen sein, wo sie den wiederholt haben und ich mich urdrauf gefreut habe. Dann kommt der Film und... Nein, oder? Ich meine, es fängt ja schon wirklich toll an mit dieser spannenden Credit-Sequenz, also der Kamerafahrt über den Kölner Dom, wo ich heute übrigens bei meiner Aufzeichnung aus dem Fernsehen sogar hinschauen muss und mir dachte, ist das da echt oder ist das irgendeine billige CGI-Animation, ist halt so beschissen aus. Mit einem Logo, das ausgehört hat wie diese Logos, die ich früher in Paint gemacht habe, war ganz toll. Aber die schlimmste Szene war, ich weiß nicht, also in den Heftromanen waren John Sinclair und Bill Connolly nie irgendwie ein schwules Ehepaar.
Das stimmt. Weil wohl, ja.
Diese Szene, wo die nebeneinander in dem Hotel in diesem Bett liegen und sich unterhalten über irgendwas, das ist ja wirklich das Bescheuertste, was ich jemals gesehen habe. Das ist so furchtbar.
Macht doch keinen Sinn.
Nein, es macht überhaupt keinen Sinn. Ich meine, man muss ja sagen, Jason Dark finde ich ja wirklich wahnsinnig cool. Ja? Ich meine, man muss natürlich sagen, die feine Klinge eines Literaturnobelpreisträgers hat er nicht. Aber er erzählt Geschichten. Und deswegen, ich habe die John Sinclair-Hefte deswegen immer früher so gern gelesen, weil er wirklich mehr oder weniger schnell auf den Punkt kommt, actionreiche Geschichten erzählt, nicht um den heißen Brei herumredet und einfach was passiert.
Und dann kam irgendwann 97 die Meldung, RTL bringt Geisterjäger John Sinclair die Dämonenhochzeit. Und ich habe mich mit einem Kumpel und dessen Kumpel für den Sonntagabend um 7:15 echt verabredet. Wir sind dahin, also ich bin dahin zu ihm und wir haben dann ein Bier geholt. Und das war ein großes Event für uns. Und wir haben diesen Film gesehen. Und ich glaube, wir sind fast von der Couch gefallen vor Lachen. Allein der, weil RTL hat wirklich im Vorwege auch ganz viele Dokus gebracht über diesen aufwendigen Effekt mit dem explodierenden Kölner Dom. Der sich nachher im Endeffekt als Miniaturbauten, das von irgendeinem Pyrotechniker einmal so peng gemacht wird und in kleine Plastikteilchen zerfällt, was man doch ganz offenbar sieht, vor einem Nichts an Hintergrund. Alles, was du gesagt hast, stimmt. Es ist absolut schlimm. Das Allerschlimmste ist tatsächlich der schwarze Tod als Animation. Das ist wirklich, das ist der Bodensatz des Trashs. Und sie haben ja wirklich, also sie versuchen ja wirklich alle möglichen wichtigen Figuren. Sie haben seine Sekretärin Glenda Perkins da drin. Sie haben natürlich Sir James Powell dabei. Aber sie sind in Köln. Ich meine, ja, es gab immer, weil es ja auch deutsche Romane waren, gab es immer Folgen, die auch in Deutschland gespielt haben. Und den schwarzen Tod erlegt er ja nachher auch im Endeffekt nachher. Also er jagt ihn ja in Deutschland nachher, ehe er dann nachher auf den Friedhof am Ende der Welt geht. Aber warum muss der erste Film gleich in Deutschland spielen? Das ist so hanebüchen gewesen. Das ging gar nicht. Und es... Wer John Sinclair als Hörspiel mal hören möchte, muss sich tatsächlich die Edition 2000 holen, denn die ist unglaublich gut, zumindest die ersten 100 Folgen, in denen Frank Glaubrecht John Sinclair spricht.
Die Sprecher dort waren ja sowieso genial. Aber ich muss eines dazu sagen, ich glaube ja tatsächlich, dass die Leute, die diesen Film gemacht haben, alle John Sinclair-Hefte gelesen haben, die es gibt. Also die müssen sich wirklich wahnsinnig gut auskannt haben. Weil gut, sie haben die verschiedenen Charaktere vom Namen her eingefügt.
Ja, ja.
Aber sonst passt da wirklich von der Verfilmung und dem Original nichts.
Nein.
Nada, niente. Und ich bin aber der Meinung, wenn jetzt irgendjemand, der kein einziges John Sinclair-Heftel jemals gelesen hat, einfach so blind drauf hinaus, hey, das sind die fünf Namen, die passt in den Film ein, irgendein Drehbuch mit irgendwas geschrieben hat, es wäre zumindest ein Glückstreffer dabei gewesen. Der hätte vielleicht, ohne es zu wissen, zumindest die Haarfarbe von John Sinclair.
Ja, ich meine, der wird ja immer als blond beschrieben.
Und ja.
Und wieso sagt man da beim Casting so, ey, du Dunkelhaariger, komm mal her.
Nein, du bist also das ist, also für mich war das wirklich eine Beleidigung. Weil ich mir tatsächlich gedacht, das muss man absichtlich gemacht haben. Also so falsch. Das gibt's.
Ich glaube, das war denen einfach völlig egal. Ja. Also ich glaube nicht, dass die hatten wirklich keine Ahnung. Die hatten die Namen irgendwie serviert bekommen. Mach mal ein Drehbuch daraus. Das ist der Freund von ihm und das ist der befreundete deutsche Polizist Will Malmann. Ich glaube, er wird hier sogar Willi Malmann genannt, ne?
Ja, Willi Malmann.
Der heißt Will.
Passt cool, besser zu Köln, ja.
Dass sie ja teilweise nicht einmal die Namen richtig gehabt haben.
Ja.
Weil der Vater von Florian Fitz spielt ja auch mit in dem Film und spielt den Pater Ignatius. Ich habe jetzt da, glaube ich, schon seit ungefähr 15 Jahren kein John Sinclair-Heft gelesen, aber ich bin mir trotzdem ziemlich sicher, dass er ihn immer Father Ignatius genannt hat. Und auch das ist so eine Kleinigkeit, ja? Weil vor allem, es ist ja jetzt nicht so, dass dieser Drehbuchautor, den ich jetzt schnell noch, der Herr Christoph Gottwald, gibt es übrigens noch ein paar spannende Stories, jetzt ist es so wahnsinnig schwer gehabt hat, weil er musste ja keine eigene Geschichte erfinden, er musste ja quasi einfach nur aus einem Jason Dark Romanheft ein Drehbuch machen.
Ja.
Und ich aber warum hat man nicht Jason Dark selbst gesagt, kannst du uns beim Drehbuch helfen?
Weil Jason Dark wahrscheinlich gesagt hat, geht's scheißen.
Ja, ich meine, er muss ja Tantiemen dafür gekriegt haben, für den Scheiß irgendwie.
Sicherlich.
Das Lustige ist, sein Name, ich habe jetzt nämlich extra geschaut, in der IMDb steht natürlich sein Name als Writer based on books by, aber im Film bin ich mir nicht ganz so sicher.
Nee, er hatte keine Beteiligung. Es steht überm Logo, glaube ich, irgendwo. Ganz klein, Jason Dark, John Sinclair. Aber du warst bei den Darstellern. Da fällt mir noch ein, Sir James Powell, der Big Boss von John Sinclair, wird gespielt von Holger Petzold, ein echter Schleswig-Holsteiner, und der spricht leider auch so.
Ja.
Und ich meine, wenn du uns einen Engländer verkaufen willst, ja, der so einen Stab von Polizisten unter sich hat, der dann aber so ein bisschen schnackt, während er spricht. Wer hat da gesagt, das klingt total überzeugend, was du da machst?
Das gleiche Publikum, das Berlin Tag und Nacht später geguckt hat.
Ja gut, aber Christopher, wir sind mit dem Nerdgewichse jetzt tatsächlich fertig. Dann schieß mal los.
Also ich habe jetzt die gefühlten letzten 5 Stunden nichts gesagt, weil ich keinerlei Berührungspunkte mit John Sinclair habe. Ich habe weder Hörspiele gehört, noch habe ich irgendwelche Hefte gelesen. Deswegen hatte ich auch an diesen Film keinerlei Erwartungen. Ich habe eigentlich gedacht, wie ich auf Play gedrückt habe, okay, John Sinclair, Geisterjäger, das sind die Artikel, die der Christian immer da schreibt. Das wird vielleicht ganz charmanter Pulp-Grusel sein. Ich habe den Film angesehen und schon nach 5 Minuten, oder nicht mal 5 Minuten, habe ich gedacht, was ist das denn? Also boah. Also ich habe ja schon wirklich nichts erwartet, aber das hat's ja echt unterboten. Also das war ganz düsterer Trash aus der RTL-Resterampe. Aber wirklich Bodensatz. Also ich habe mich auch zwischenzeitlich, also was man vielleicht sagen muss, in der Zeit, wo das entstanden ist, in den 90ern, frühen 2000ern, da haben wir RTL diverse Sachen ausprobiert. Ich erinnere mich noch an, also mir kam so unweigerlicher Vergleich zu den Edgar Wallace-Filmen aus den 90ern, die RTL produziert hat. Die hatten zwar nicht so beschissene Effekte wie John Sinclair, Also die waren ähnlich doof und irgendwie trashig. Aber bei John Cena, bei der Dämonenhochzeit, das fing schon nach 2 Minuten, die Kamera, die Credits, dieser Soundtrack, dieser Theme-Song. Mystery.
Das ja.
Mystery. und dann diese Studentin auf diesem Berg. Guck mal, da ist ja Köln. Ach nee. Also ich habe es vorhin schon mal kurz, ich fand auch diese Szene in dieser Pathologie so grandios. So, der Pathologe hat die Leiche da liegen. Ja, okay, ihr Blut ist nicht geronnen. Und der Polizist sofort, ich rufe mal John Sinclair. Das könnte ja. Der Pastor sagt doch, ach, dafür gibt's doch 1000 natürliche Erklärungen. Und der Polizist ist schon sowieso direkt überzeugt, dass es sich hier um irgendwelche paranormalen Phänomene handeln muss. Er ruft an, John, ich habe hier eine Leiche, du, das Blut ist nicht geronnen, komm mal rüber, bitte, bring mal den Koffer mit. Und dann dauert es ungefähr 10 Sekunden und John Sinclair ist in der Pathologie. Wo kommt der her? Welchen Weg hat er zurückgelegt? Und er kommt einfach mit dem Kreuz und bändigt diese untote Frau, die ein bisschen schlecht angemalt ist, wieder zurück. Und ohne dabei auch nur eine Miene zu verziehen. Und das ist ja wirklich der Kernpunkt, dass der Darsteller, dass Florian Fitz das Ganze mit so einer Lethargie verkörpert. Der verzieht den ganzen Film über nicht einmal sein Gesicht. Du musst mal wirklich auf seine Gesichtszüge achten.
Naja.
Es ist ganz furchtbar. Und ihr habt es ja schon gesagt, und die Effekte sind so schlecht. Dieser schwarze Tod. Ich habe keinen Bezug zu dem aus den Heften oder so. Ich habe es nicht gelesen. Ich konnte mir vorher kein Bild machen. Ich habe nachrecherchiert, dass Fans sehr unzufrieden mit dieser Darstellung gewesen sein sollen.
Das ist aber noch sehr nett ausgedrückt.
Ja.
Ja.
Aber also, was du gerade sagtest, von wegen Lethargie, das wundert mich nicht, weil damals gab es auch in allen möglichen Ramsch-Zeitschriften Specials zu dem großen Film, der kommen soll. Und ich weiß nicht, meine Mutter hat irgendeine Frauenzeitschrift abonniert gehabt. Was die Weiber so lesen, Echo der Tute oder wie die alle heißen. Und da war ein Interview mit dem Darsteller, mit diesem Florian Fitz drin. Und der erste Satz im Interview war, Florian Fitz führte dieses Interview auf dem Sofa liegend im Jogginganzug durch. Also wundert mich das nicht, dass der Film auch lethargisch rüberkommt.
Ich kann es mir sehr gut vorstellen, ja.
Ich verstehe halt nicht, was ich nicht verstehe.
Ich meine, diese John Sinclair-Geschichten scheinen ja jetzt von meiner Sichtweise aus ganz netter Pulp zu sein. Ja?
Sind sie?
Die sich ganz gut für actiongeladene, charmante Gruselgeschichten eignen. Und ich verstehe nicht, wie man bei RTL auf den Trichter gekommen ist, daraus, also das in dieser Form zu adaptieren.
Lass mal die BBC sowas machen, dann wird das eine geile Serie.
Bestimmt. Ja. Die Briten machen geiles Fernsehen. Die machen geile Serien.
Aber vielleicht gibt es ja noch Hoffnung im deutschen Filmbereich. Wir haben ja noch einen.
Ja, aber wir haben jetzt aber noch einen ganz großen. Ja, wir kommen natürlich jetzt zu einem kleinen Abschlussbonbon hier in diesem Podcast, so ein Rausschmeißer sozusagen. Und wir können hier nicht aufhören, ohne wirklich eine klassische Weihnachtsgeschichte. Ja, wir haben über traurige, humorvolle Hunde, tote Hunde geredet, über killende Weihnachtsmänner und über ganz miesen RTL-Dreck. Und da wird es nochmal Zeit, kurz vor Weihnachten, nochmal besinnlicher zu werden. Und zwar, was gibt es Besseres als die klassische Weihnachtsgeschichte? Wir kennen sie alle von Charles Dickens über den Griesgram Ebenezer Scrooge, der Weihnachten hasst, und von den Geistern aus der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft eines Besseren belehrt wird und schließlich zum besseren Menschen wird. Und deswegen haben wir für euch A Christmas Carol, nur nicht das originale Christmas Carol, sondern A Christmas Carol in Gore.
Oh.
Und was sich dahinter verbirgt, ist ein Kurzfilm, des Regisseurs, ich habe den Namen jetzt vergessen, ich habe es noch nicht mehr vor mir, ich habe jetzt keinen Bock mehr zu googeln.
Ich glaube, es war Master W.
Oder Master B oder so. Klingt wie jemand, der über Nutten und Kokain rappt.
Ja. Das ist mir nicht das Erste, was mir aufgefallen ist. Es ist immer wieder toll, wenn man für die Credit-Sequenz von seinem Film eine Schriftart nimmt, wo man keinen einzigen Namen wirklich lesen kann. Ja.
Die so bei Word ganz unten steht in der Auswahl.
Und wo dann aber die meisten Leute trotzdem noch mit so Fake-Namen wie Master W oder Master B, habe ich eigentlich auch ursprünglich gelesen.
Ja, ich will da meinen echten Namen auch nicht reinschreiben.
Ja, natürlich nicht.
Bei A Christmas Carol in Gore bekommen wir eine Amateurproduktion, die glücklicherweise nur 15 Minuten dauert, 15 Minuten zu lang wahrscheinlich, und sie adaptiert quasi die klassische Weihnachtsgeschichte als Splatter Slasher, naja, nicht Slasher, ist schon wieder zu hoch gegriffen, sagen wir mal Amateur-Splatter-Film. In der Hauptrolle haben wir einen, der aussieht wie der bisschen zurückgeblieben debile Cousin von Joe Spinell.
Ich finde aber, er hat das sau cool gemacht. Also ich fand das lustig.
Ja, es war, ja. Wenn ich 10 Bier getrunken habe, rede ich auch so. Aber.
Oh wow.
Ja. Aber.
Wir sollten mal unbedingt 10 Bier trinken gehen.
Ja. Nein, das will ich nicht hören.
Oh,
das,
doch.
Das sollten wir mal tun. Ja, es geht, der Aussehen, ja, habe ich gesagt, wo bin ich denn jetzt? Weihnachten ganz schön scheiße findet und zu Hause auf seinem Pappteller ein Hähnchen liegen hat und anscheinend in seinem Keller schläft, obwohl er ein ganzes Haus zur Verfügung hat, warum auch immer, und dabei unten sein Messer schärft und natürlich ganz mies drauf ist. Er jagt alle weg, die war die Spenden einsammeln für Bedürftige, und weil es ist ja Weihnachten und er findet Weihnachten so kacke. Ja, und dann klaut irgendjemand, war das jetzt ein Geist eigentlich, der diesen das Hähnchen gegessen hat?
Ja, das ist der Geist der gegenwärtigen Weihnacht.
Weihnacht.
Aha.
Der taucht doch später nochmal auf. Du meinst dieses Quasimodo-Vieh, was im schlechten,
ja, genau, dachte,
im schlechten Hummel-Jogging-Anzug.
Genau, ich dachte, ja, der wäre vielleicht sein Henchman oder so.
Nee, das ist der Geist der gegenwärtigen Weihnacht. So habe ich das verstanden.
Okay, weil das wurde mir nicht so klar.
Ja, das sagt er doch an einer Stelle.
Ich bin jetzt auch ganz ehrlich, ich habe jetzt echt Schwierigkeiten zu erzählen, was jetzt genau passiert ist.
Ja, im Prinzip ist es doch nur so, er sitzt im Keller, wichst sich ein, weil er sein Messer schärft.
Dabei macht die Gesicht.
Und hat dabei Gesichtskirmes, als hätte er gerade 3 Ecstasy eingeworfen.
Weil das voll lustig ist, Leute. Das versteht ihr.
Ja, den Humor, den habe ich auch nicht verstanden in dem Film. Er sagt ständig Schweine, Fotze, was weiß ich nicht, weil er wohl
an. Das ist doch, wenn man unserer heutigen Jugend glaubt, wahnsinnig lustig.
Dann klingeln da zwei relativ junge Christinnen an der Tür mit so einem schlecht gebastelten Holzkreuz, irgendwo aus Spateln vom Doktor geklaut oder so, und wollen Geld sammeln. Er sagt, verpiss dich, ich hab hier Fotze, Arschschwein.
Jesus.
Ja, und eigentlich will er nur in Ruhe gelassen werden und dann...
Wobei, ganz ehrlich, so sympathisch wie er ist, würde ich den auch sofort jederzeit in Ruhe lassen.
Aber dann kommt ja die Handlung. Dann geht er raus, findet ein paar Penner, die sich übrigens bei Tetra Pak Wein sehr hochgestochen unterhalten. Ich glaube, das sollte lustig sein, hat aber die Wirkung voll verfehlt. Und dann werden
die ganz. Das findet er kacke.
Ja, das findet er kacke, weil irgendwer hat ihm Weihnachten gestohlen. Man weiß aber nicht wer. Das erfährt man auch im Laufe des Films überhaupt nicht, wer ihm Weihnachten gestohlen
hat. Sein Weihnachten ist ja dieses komische Brathähnchen, was auf diesem Pappteller liegt.
Genau,
ja,
und jetzt ergibt das einen Sinn.
Der Geist der Gegenwart, wie du gesagt hast, er hat's ja gegessen heimlich.
Als die Christen an der Tür waren. Genau. Deswegen sind alle schuld. Jetzt habe ich's verstanden. Dankeschön.
Yes.
Verdammt. Bildungsroman.
Wobei ich sagen muss, mir fällt es gerade auf, wenn wir von den Pseudonymen und von den Obdachlosen in dem Film geredet haben, es ist tatsächlich spannend. Ich habe gerade den Abspann offen, ja, und da ist ja echt niemand, der da seinen eigenen Namen drunter
schreibt. Der Hauptdarsteller nennt sich Crippler Chris.
Crippler Chris, oder dann gibt's natürlich Villa, Kirk, Zicker, Dement, Bemo B. Oder Thynomite. Das klingt irgendwie wie so kleine Insekten, denen das Haus zusammenfressen. Aber
Und der Regisseur ist Master W.
Aber der Beste war doch auch die Alte mit der angeklebten Nase am Ende, oder?
Oh, ja. Gut möglich, aber der beste Name, also für mich das Playzocker Seal of Approval für den besten Nickname ever, kriegt Sepp van de Slampen.
Junge. Ja, der Name ist mir auch aufgefallen. Ich als halber Holländer habe mal kurz gegrinst, aber das war's dann auch.
Also ich muss sagen, ich fand diese 15 Minuten wirklich unerträglich.
Ja.
Es ist nicht meins. Ja, es gibt dafür einen Markt. Es gibt Leute, die finden das total geil. Wenn man auf der Film ist sowohl auf YouTube als auch bei Amazon Prime zu finden. Und bei Amazon Prime hat der Film 4,9 von 5 Sterne bei 12 Kunden.
Und weißt du, was das geil ist? Bei Genre steht Arthouse.
Das ist ja mal völlig am Thema vorbei. Aber es gibt also Stuart Little sagt, toller Amateursplatter-Spaß. Senator sagt, der Film ist ein Killer.
Hör mal, die klingen alle so, als hätten die da selber mitgespielt.
Und ich wollte gerade sagen, und wer von den beiden war jetzt Sepp van de Slampen?
Weiß ich
und
nicht,
die Frage ist, wer von den beiden hat den Film zur Wahl gestellt?
Aber bitte, hört euch doch jetzt mal bitte an, was hier diese eine Kundenrezension ist. Sie ist derbe, witzig und vollblutig. Killer Chris ist ein echtes Schauspieltalent. Die Effekte waren wirklich gut, vor allem der Weihnachtsmann, der vom Regal klettert.
Was?
Wo ist denn da ein Weihnachtsmann? Was?
Wo war blutiger, der Weihnachtsmann?
Unterhaltsamer Amateursblätter. Fand ihn kurzweilig und lustig. Hab echt coole Gags eingebaut.
Wo denn? Wo?
Ja, sollte man sich als Fan solcher Filme auf jeden Fall ansehen. Ja, das stimmt. Als Fan solcher Filme sollte man das gucken. Dafür bin ich wahrscheinlich 20 Jahre zu alt und mindestens 2 Promille zu nüchtern mein Leben lang gewesen.
Ja,
definitiv.
Gut, manche Dinge kann man ändern.
Sind wir doch jetzt mal ehrlich. Jetzt geben wir doch mal ein ehrliches Fazit ab.
Also, kannst du mich wieder jung machen?
Also für mich ist dieser Film ein missverstandenes Meisterwerk eines jungen Poeten, der, wie man im Film sieht, wahrscheinlich als einziger Metal-hörender Mensch in einer christlichen Familie groß geworden ist und damit seinen Auflehnung gegen das Elternhaus Ausdruck verleihen möchte.
Gegen das Establishment.
Nieder mit dem Establishment.
Ja. Nein, also es war Scheißdreck. Ich meine, ich guck ja gern auch so deutsch Amateur Wald- und Wiesensblätter, aber da hat jeder Film von Schnaas, jeder Film von Timo Rose aus den frühen 2000ern viel mehr Substanz, weil die sich Gedanken gemacht haben, was sie da drehen mit einem kleinen Budget und das da ist einfach nur Scheißdreck. Guck mal, wir können wir können Effekte machen und wir haben eine Gesichtslähmung, die unsere Hauptrolle übernimmt. Großartig.
Ja, das wurde von irgendwelchen Gore-Bauern aus Erkenschwieg an 2 Wochenenden oder einem Wochenende runtergeklöppelt, ja.
Ich sage nie wieder, dass Anthropophagus 2000 ein schlecht gemachter Splatterfilm war, nachdem ich diesen hier gesehen habe.
Du hast ja sogar, du hast ja deine Einstelle, wenn er diesen kleinen Mini-Nikolaus den Kopf absäbelt, siehst du ja sogar auch den Schlauch, wenn du hinguckst unten.
Ja, wo das okay, Blut durchläuft. Das ist denen klar. Das ist klar.
Und mit
das,
dem Christmas Carol hatte der null zu tun. Also die haben sich, ich habe gedacht, jetzt kriegen wir eine schöne inspirierte Kurzgeschichte. Aber er schlachtet ja die ersten beiden Geister ab und dann sieht er aber, Kacke, der Geist der zukünftigen Weihnacht, der zeigt, wie die mich aufhängen und schlecht auf eine Puppe eindrischen, die an einem Baum hängt, der 1 Meter über dem Boden ist. und warum bringen die um? Was sind das für Leute? Der hat doch keine völlig sozialen egal. Kontakte und dann stehen die da. Ja, dieser Schlechter, der gehört aber umgebracht. Hallo, haben wir vielleicht einen Director's Cut irgendwo, der uns das erklärt?
Bitte nicht.
So wie bei Halloween.
Bitte nicht.
Vielleicht wie bei Halloween 6, so, dann kommt The Producer's Cut oder so.
Ja, und dann kommt Donald Pleasance und hat nachher noch das Mal an seinem Arm, ja.
Nein, es war einfach Scheißdreck hoch 3. Also, das sind 15 Minuten, die mir niemand zurückgeben kann.
Also, wir werden jetzt bestimmt ganz doll beschimpft und von ganz vielen entliked.
Ich glaube, vielleicht hat einer, der den vorgeschlagen hat, selbst da mitgespielt oder ist gar Crippler Chris oder Master W. Man weiß es ja nicht. Weil wer schlägt so eine Scheiße vor? Sind wir doch mal ehrlich, wer kommt auf die Idee und sagt, oh, die Medienhuren machen einen Podcast, wir dürfen uns Filme wünschen. Oh, wir nehmen Christmas Carol in Gore, weil der total toll ist.
Ja. Also ganz ehrlich, wenn ihr euch Filme wünscht, mir würden viele Filme einfallen, toll ist keiner davon. Aber ich finde es auch gemein, dass ich jetzt tatsächlich als Erster was Positives über den Film sagen muss.
Ja, mach das.
Er war besser als die Dämonenhochzeit.
Ja, okay, aber das ist nicht schwer.
Also er war besser.
Also zum Sonntag also ganz ist besser. Ehrlich,
bei Dämonenhochzeit habe ich mehr gelacht.
Also, ich meine, ein Testbild, ja, ist besser als die Dämonenhochzeit, also ist das keine Kunst.
Ich geh noch eine Spur weiter. Er war besser als Bailey.
Nein.
Also, zumindest war er schneller vorbei und alleine deswegen besser.
Also, mir kam der länger vor, ganz ehrlich.
Nein, ich habe ja. Tatsächlich auch gedacht, nach einer halben Stunde, aber man dachte, erst hätte er nicht eigentlich vor einer Viertelstunde vorbei sein sollen. was ich auch nicht so ganz verstanden habe, ist jetzt einmal mit Ausnahme von der Stockmusik, die sie für die Credit-Sequenz verwendet haben, was das Ganze jetzt so wirklich mit Christmas Carol zu tun haben soll. Ich meine, diese Weihnachtsgeister kommen zwar grundsätzlich vor, aber ich glaube, also derjenige, der die Weihnachtsgeister in dieses Drehbuch geschrieben hat, der hat auch das John Sinclair Drehbuch geschrieben, weil es ist irgendwie, okay, es gibt diese Geister. Erinnerst du dich noch an den Teil, wo du dann von verschiedenen Geistern zu verschiedenen Figuren von dir selber, also in verschiedenen Zeiten geführt hast? Ganz ehrlich, der Angry Video Game Nerd hat die Geschichte besser erzählt in einem von seinen Weihnachtsreviews.
Ja, da habe ich wenigstens gelacht.
Ja, natürlich, weil er hat dazwischen aber auch ein paar Mal Scheißfotze gesagt, aber trotzdem.
Ja.
Der
hat aber ein Gespür für Comedy, das ist der Unterschied, weißt
du? Ja, und er kann auch Filme machen, das ist tatsächlich auch ein Unterschied. Ja.
Aber nein, es war interessant, vielleicht machen wir es mal wieder, vielleicht seid ihr aber auch mal gnädiger und sucht mal richtige Filmperlen raus.
Das ja, also ich meine, Weihnachten, da bietet sich doch so viel an.
Ja,
es bietet sich ja so viel an.
Punsch, Glühwein.
Das Thema ja offen gelassen.
Ja, also hätten wir Punsch und Glühwein gehabt, dann hätten wir das Ganze besser überstanden, würde ich sagen.
Ja, denke
ja,
ich
das auch. Ist aber dein Fehler, wenn du keinen hattest.
Ja. Ja, also für mich war Christmas Carol in Gore tatsächlich das Schlimmste.
Ja, das stimmt schon.
Kann ich einmal sagen. So. Und ich fand Bailey eigentlich erträglich.
Ja, ich fand es auch erträglich.
Ja, also Bailey fand ich in der ersten Hälfte sehr erträglich.
Ey, komm, hat es dich nicht am Ende berührt, als Dennis Quaid Bailey in den Hund erkannt hat? Das hat mich schon getoucht, ja? Also, das war schon
du die erste. Hast du dich dabei berührt?
Das hat mich berührt. Was? Nein, ich habe mich dabei nicht berührt.
Aber also, die Szene mit Dennis Quaid und dem Hund.
Hat mich
dabei
berührt.
Nicht auch berührt?
Ja. Mich hat da wirklich jetzt niemand berührt, während ich den Film geguckt habe, aber.
Das ist sehr traurig.
Das tut mir leid für dich.
Zumindest war diese Szene, hat bei mir die ehrlichste Emotion ausgelöst im Gegensatz zum Rest. Obwohl ich ja immer noch jetzt sagen muss, dass John Sinclair zumindest einen nachhaltigen Eindruck auf mich gemacht hat, irgendwo im negativen Sinne.
So kann man es auch nennen, ja.
Ja, man kann sich scheiße schön reden, ja, das kann man durchaus tun.
Ja, es war schon faszinierend, wie scheiße es war.
Es war ein beschissenes Weihnachten. Wir hoffen, eures wird noch beschissener. Danke dafür.
Nein, ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß.
Ja, den hatten wir nicht.
Nee.
Nein, wir meinen das jetzt auch nicht böse, aber Leute, wenn ihr uns nächstes, sollten wir so blöd sein und euch nochmal nach Filmvorschlägen fragen, dann nehmt doch wenigstens Filme. Das wäre schon mal ein Fortschritt.
Ja.
Ja.
Das wäre schön. In diesem Sinne, frohes Fest. Man hört sich.
Ciao.
Ciao.
Frohes Neues und ein schönes 2019.